Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Viel los derzeit auf der Challenger-Tour. Letzte Woche war man noch in Koblenz auf dem Hartplatz und die letzte Woche ist man schon in Teneriffe gewesen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hola Andreas.
Du hast es letzte Woche schon angekündigt, du musstest raus aus der Kälte. Nächste Woche gibt es Frühling in Deutschland, da kannst du wieder zurückkommen.
Das passt mir genau richtig. Ne? Ich muss meine Koblenz-Grippe hier noch verarbeiten. Ne? Die ist sehr, sehr nachhaltig.
Ja, und sehr hartnäckig. Und ja. Man hört in den verschiedensten Medizinbüchern darüber, die Koblenz-Grippe. Teneriffe ist ein durchaus traditioneller Ort jetzt inzwischen für Challenger-Turniere. Das waren sogar zwei Turniere hintereinander. Wo findet das statt?
Genau, also du hast es gesagt. Entschuldigung, da kommt so nochmal die Koblenz-Grippe, sorry. Tatsächlich nochmal raus. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ausgabe es war. Ich habe ehrlich gesagt schon gar nicht mitgezählt. Das sind jetzt einige Jahre, wo an dieser Abana Tennis Academy in Gia de Soda, ist das im Südwesten von Tenerife, dieses Turnier ausgetragen wird. Anfänglich sind ja die italienischen Veranstalter MEF Tennis Events, die ja einige Challenger in Italien austragen und die ursprünglich mal angefangen haben, in Gran Canaria ein Challenger-Turnier auszurichten und sind dann nach einem Jahr aber nach Tenerife übergesiedelt. Ja, hat wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass dort die Bedingungen dahingehend besser sind, dass sie vielleicht auch etwas bessere Sponsoren generieren können. Das ist in Tenerife dann in der Regel doch ein bisschen einfacher als in Gran Canaria. Läuft natürlich viel über Tourismus, läuft viel über den Tourismusverband, der das natürlich fördern möchte. Und dann ist man an diese Abana Tennis Academy gekommen, was in so einem riesigen Golfresort ist mit einem angeschlossenen Luxushotel, das Ritz-Carlton, was dort eben ist. Und hat dort dann eben angefangen, zum ersten Mal ein Turnier auszutragen. Und ja, das ist ganz gut angekommen, glaube ich auch. Vom Platz her, vom Center Court her vor allem unglaublich spektakulär. Also für mich immer noch der spektakulärste überhaupt auf der Challenger Tour. Man überblickt dann eben dort auch den Atlantik. Also das ist schon eine ziemlich coole Geschichte dort. Man hat ja zwischenzeitlich auch mal ein WTA-Turnier dort ausgetragen, ein Jahr. Es gab da mal ein 250er WTA-Event. Und seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren macht man das jetzt eben, seit dieser Corona-Welle ist es ja so ein bisschen bei einigen Turnieren gang und gäbe geworden, dass man auch diese Back-to-Back-Tournaments eben ausrichtet. Und das macht man jetzt eben auch in Tenerife. Und deshalb fanden dort jetzt eben 2 Wochen diese 75er-Turniere eben statt. War eigentlich ganz gut vom Zuspruch her, Wetter war gut, zumindest das Finalwochenende, wo ich da war, aber ich glaube auch die Tage vorher war alles sehr, sehr fein von den äußerlichen Bedingungen her, kamen zum Finale auch richtig viele Leute, gab dann auch ein Showmatch mit Fabio Fognini, der als Gast da war, wie gesagt, italienische Ausrichter, die hatten dann natürlich ihre Connections dann zu Fabio, der dann mit Flavia Pennetta auch tatsächlich dort war, ein kleines Exhibition ausgetragen hat vor dem Einzelfinale mit so ein paar kanarischen Nachwuchsspielern, die teilweise auch in der Quali des Challengers angetreten sind. Also da war schon einiges geboten und hoffen wir mal, dass es weitergeht. Das vielleicht gleich vorweg. Ich habe noch keine Bestätigung gehört, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Also von allen Seiten hört man dann natürlich immer, dass es gut läuft. Eigentlich sind alle recht zufrieden. Am Ende ist es wahrscheinlich wieder auch so eine wirtschaftliche Geschichte. Ich habe es eingangs gesagt, es geht viel darum natürlich auch, dass dort ein Financial Support eben gibt von der Stadt beziehungsweise eben hier den touristischen Einrichtungen vor allem, die natürlich hier eben auch Tenerife als touristische Destination promoten möchten, auch einen italienischen Markt auch tatsächlich hier mit ansprechen wollen. Das ist schon auch die Idee dahinter, also italienische Urlauber damit eben auch nach Tenerife zu ziehen. Und ja, vielleicht sagen sie sich natürlich auch, gut, das haben wir jetzt geschafft, wir haben das jetzt ein paar Jahre gemacht, vielleicht wird dann eben auch das Geld dann irgendwo anders reingesteckt und dann kann es natürlich relativ schnell gehen, dass so ein Turnier dann auch wieder verschwindet, was allerdings richtig, richtig schade wäre, also das schon vorweg, vielleicht hier eben die Daumen sind gedrückt, dass das auf jeden Fall hier weitergeht.
Aber prinzipiell ist das ja ein ganz guter Weg inzwischen, um dann auch Reisekosten von den Spielern, von den Profis so ein bisschen ja zu drücken, dass man zwei Turniere hintereinander hat. Jemand wie Francesco Mastrelli zum Beispiel, der war hier beide mal eins gesetzt, der ist gleich die zwei Wochen geblieben, auch andere Spieler. Das ist ja prinzipiell eine Art und Weise, wie man Turniere ausrichten kann, die auch nachhaltig sein kann, auch für die Zukunft zum Beispiel, ne?
Ja klar, also wie gesagt, das hat sich seit Covid eigentlich doch in einigen, bei einigen Turnieren manifestiert und du hast es gesagt, es geht eben dann natürlich hier um Reisekosten, es geht auch darum, ja vielleicht diesen ganzen Aufwand, der damit betrieben wird mit einem Turnier dann auch zu, ja einer gewissen Art vielleicht auch zu rechtfertigen, ne? Obwohl man natürlich ganz klar sagen muss, du musst natürlich die doppelte Summe an Preisgeld ausschütten, wenn du die zwei Turniere natürlich austrägst. Also da kommt natürlich schon einiges zusammen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, viele Spieler, die freuen sich darüber. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, Tenerife, also klingt dann immer so, Kanarische Inseln, ja, Spanien, so ums Eck, aber es ist schon ein Ritt, ne? Also es ist Afrika, ja. Das darf man nicht vergessen. Ja, es ist weit weg vom spanischen Festland. Das sind nochmal von Madrid 2,5 Stunden aus und also selbst für die Spanier ist das jetzt auch nicht gerade unbedingt immer ein Heimspiel. Ja. Und da ist man natürlich dann schon froh, wenn das dann da auch zwei Wochen eben stattfindet, ja.
Für wen es ein Heimspiel war, und das ist eine sehr schöne Überleitung, das war Alejandro Moro Cañas. Der ist so ein kleiner Journeyman, den hatten wir, glaube ich, schon mal in unserem Podcast, über den haben wir schon gesprochen. Und der ist einer, der es auf der Challenger-Tour versucht und vor allen Dingen versucht das jetzt schon längere Zeit, 25 Jahre alt. Moro Cañas hat hier beim zweiten Turnier mit einer Wildcard angetreten, das Halbfinale erreicht, hat gute Leute geschlagen, hat in der ersten Runde George Lofhagen besiegt, dann Benny Hassan und dann Stefano Travaglia. Das sind ja durchaus Spieler, die wirklich zur Elite des Challenger-Tennis gehören. Dann im Viertelfinale noch Daniel Merida, der hier an 5 gesetzt war und stand dann im Halbfinale. Es war gerade das Viertelfinale gegen Merida war ein sehr spannendes. Verlor dann gegen den späteren Sieger Lloyd Harris. Aber Moro Cañas hat hier eine wirklich gute Leistung gezeigt. Und er war im Interview zu Gast bei Florian Heer. Und das Interview hören wir jetzt.
Okay, Alejandro, congratulations, a big win out there. How was it in court against a player who was on such a winning streak and you played also last week?
Yeah, I mean, last week he was completely a really nice player, you know, tough to play against. Last week I didn't have any option in the match and today I knew that that I have to go straight for him, you know, to don't let him play, to don't let him be that kind of aggressive that he was. And I think the plan was in the right direction and I could do it. So, yeah, I'm really happy with the win.
The conditions are pretty slow. The court is pretty slow. How does it work for you?
Well, it's slow, but now at I think we start at like at 3. The ball is getting a little bit faster when it's new, and I think for our games was a little bit tricky because at the beginning of the balls we were hitting like against the other one really tough, and then the rallies were getting a little bit longer. So it's like we had to understand a little bit the rhythm of the match, and I think that's why it was this kind of tough with 7-5 in the third.
You know this place pretty well. You were here in the final last year. What can we expect from tomorrow? And do you also have maybe a favorite spot here in Tenerife?
yeah, of course. I mean, last year I played against Pablo. Tomorrow it's going to be against Lloyd. Two guys with such an amazing career and guys that I have a lot of respect. So it's going to be really beautiful for me to play here at home against this kind of player. And here in Tenerife, I'm enjoying a lot the time in the beach. I went many times to Tate as well, and I enjoyed so much. So I think that's why also I'm playing really well here, because I'm enjoying the time on court and off the court as well.
And finally, there are some talks because obviously Carlos Alcaraz is the main player in Spain, but there are also a lot of other young guys, including you, who are coming up. Is there maybe also the idea of playing Davis Cup one time, representing Spain? Is this a big goal for you?
Yeah, absolutely. I think maybe it's my biggest goal in my career to play for Spain. And I mean, such a big country with many names and like Rafa, Ferrer, Carlos now, and another list of 15, 20 amazing players that we had. And of course, it would be a pleasure to enjoy the team at least once. and that's what I'm looking for, no? To keep running the whole year, and maybe we will reach it one time.
Perfect. Thanks a lot and have a good rest.
Thank you so much.
244 ist er im Moment in der Weltrangliste. 142 war der Peak-Rank für ihn. Glaubst du, dass es irgendwann nochmal unter die Top 100 gehen kann? Er ist jetzt, wie gesagt, 25 Jahre alt.
Ja, das klingt bei dir, wenn du sagst, dass er zu alt ist. Ich sage ja immer, sie kommen dann ins beste Tennisalter. Ich glaube, ja. So, dass der Peak wird tatsächlich so mit 27, 28 erreicht. Was ihn ausmacht, ist eine unglaubliche physische Stärke. Er hat auch eine unglaubliche Präsenz auf dem Court. Ich erinnere mich an ein Match gegen Lorenzo Giustino Ende letzten Jahres, glaube ich, im Monastir. Die haben gespielt, die haben gefightet um den Entry da für die Australian Open noch. Mhm. Und also das ist einer, der da nie aufgibt. Also der hat da wirklich eine Präsenz auf dem Platz, die ist schon sehr, sehr stark. Und wir hatten ihn, glaube ich, mal, oder zumindest ich habe ihn zum ersten Mal getroffen, lustigerweise in München bei dem BMW Open. Da hat er, glaube ich, auf dem Center Court vor vollem Haus, da hat Ifitos noch in der Qualifikation sein erstes ATP-Event erreicht. Mhm. Und da ist zum ersten Mal, wo ich, glaube ich, so persönlich auf ihn getroffen bin, ist ein richtig netter Kerl, war da mit Coach und ja, Freundin mit dabei. Und also das ist so ein typisches Beispiel von richtiges Tier auf dem Platz und außerhalb des Platzes, glaube ich, das ist ein ganz handsamer und ein ganz netter und lieber Typ. Ja, kann er schaffen. Klar, kann er schaffen. Natürlich sind da die paar Mängel da, die es spielerisch dann ja verhindert, dass es dann vielleicht noch weiter nach oben geht. Aber Top 100 sind auf jeden Fall drin. Das sehe ich schon. Und da kommen jetzt, wie gesagt, ja auch aus dieser zweiten Reihe der Spanier noch so ein paar. Da gehört er auf jeden Fall mit dazu. Du hast Daniel Merida angesprochen, der ja auch das Turnier in der ersten Woche gewonnen hat. Ne? Der hat das erste Challenger gewonnen, der überraschenderweise immer auf den Hartplätzen ganz gut ist. Der hat den Pozo Blanco letztes Jahr, glaube ich, sein erstes Challenger-Turnier gewonnen. Das sind alles Madrileños, die kennen sich da auch ganz gut untereinander und da kommen schon ein paar solide Spieler mit da noch nach, die glaube ich schon dann noch unter die Top 100 einziehen können und ich glaube der Peak kommt dann erst so in 2-3 Jahren, könnte ich mir vorstellen. Ja, also wird man sehen müssen. Tenerife muss man noch dazu sagen, das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Also ich glaube, das ist der langsamste Platz, den ich jemals gesehen habe. Also
langsamer als Rotterdam?
Bitte?
Langsamer als Rotterdam?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich muss sagen, länger schon nicht mehr Rotterdam verfolgt vor Ort, aber es ist unfassbar. Also bis du da mal wirklich einen Ball töten kannst, ja, da musst du wirklich also richtig, richtig Vollpower geben. Und demnach ist es natürlich schon auch sehr speziell. Lloyd Harris wird das nachher noch im Interview nochmal sagen. Es ist unfassbar, da muss man also wirklich schon mal alles geben. Ne? Aber gut, das ist dann vielleicht auch so ein Punkt, was einem Moro Kanyas mit seiner Physis dann eben auch liegt.
Beste Vorbereitung für Leute, die nicht nach Indian Wells wollen, weil Indian Wells gilt ja auch als einer der langsamsten Hartplätze, gerade auf der ATP-Tour. Und wie gesagt, Rotterdam Indoor, das ist zwischendurch obszön langsam gewesen in den letzten Jahren. Dieses Jahr fand ich es ganz okay. Lass uns über Lloyd Harris sprechen, weil der hat das Turnier am Ende gewonnen. Lloyd Harris, eine fulminante Verletzungshistorie, die seine Karriere schon begleitet hat. Und wir hören erstmal in das Interview rein, nach dem Halbfinale, was du mit ihm geführt hast. Das hören wir jetzt. Lloyd Harris nach dem Halbfinale, das er gewonnen hatte gegen Pablo Llamas Ruiz. Und das hören wir jetzt hier.
Okay, Lloyd, congratulations, big fight out there. What can you tell us about this match today?
Yeah, big fight, big battle. Not an easy match for sure, but I think again today I played well on the big points, the better points, and again came back from breakdown. So I feel like it doesn't matter the score. I'm playing full the whole time, and that helps me to get the results in this week so far.
There were a lot of long rallies. What can you tell us about the conditions here on center court?
Yeah, it's impossible to avoid the long rallies. It doesn't matter how hard you hit the ball; it's coming back a lot. So it's very physical. It's very physically demanding. I think that's why a lot of the guys that play on the clay course is also doing really well here. It's probably the slowest court I ever played on. The combination of balls and the court,
So it's demanding, but so far I've been up to, for the challenge, and it's important to keep your legs firing because otherwise you're in trouble.
I think it's the second time here in Tenerife. I think you played here 2023. Yeah. Also made it to the semis and had to give a walkover back then. What are your memories of the tournament and what are your impressions of the island? And maybe do you have a favorite spot?
Yeah, I mean, last time was more challenging than now. Last time I was really struggling with something, even after the first day, and I was battling in my matches with the injury. So the place is beautiful. I really enjoy the tournament and the club, and that's why I'm back. You know, of course, it was not what I wanted to do is to give a walkover in the semis there, but it was impossible for me to come out. So, of course, I'm happy to be in a better physical condition now and able to play and compete all the way till the end.
Talking about the injuries, you had to deal with a lot of injuries in recent years. How do you feel now? Would you say that you're at 100% back?
Yeah, it's honestly, it's a new career for me. It's a new start. It's a, feel like I started the whole process from nothing, you know. So for me, it's a, I'm in a good stepping stone in my new career and my new process. That's for sure. I prefer not to compare to the past because, you know, it was a younger me, many surgeries after. So I'm trying to compare how I'm improving day by day, and that's more important for me to stay focused on the task.
And you had a good start into the season. You won the title in Egypt. How was the tournament in Summer Bay? I think it was one of the first ones they played challenges at least there.
Yeah, I have many good memories actually from Egypt because I started playing in all the futures and Sharm el Sheikh. I spent a lot of time there, so I have a lot of friends, a lot of people there, and yeah, ex-players, so Mohamed Safwat's running the tournament, and I think they did a great job. It was also a little bit slow, windy conditions, so a little bit tough, but I enjoyed it a lot, and of course, when you win a trophy, it's very memorable.
And South Africa is back on the tennis map. There will be tournaments this year at challenger level. Is this anything that is important for you, or would you say or for the country? There was a lot of time when there were no tournaments in South Africa, which is actually a big tennis nation, isn't it?
Yeah, I believe there's more futures events than there has been also. Plus these challenges that's already been announced and rumors that they're working on some more. So it's good. It's really good. I think there's more events for the guys that's playing now, which is obviously great. Unfortunately, I cannot play. It's in the time of Roland Garros qualifying, you know, so I won't be able to go there and compete, which is unfortunate. But I think it's a great opportunity for a lot of our players that's trying to come up. You know, they can play so many more weeks in Southern Africa, and financially that helps them a lot to come on the circuit with a little bit of stability.
Do you actually follow it? Because there have been a lot of tournaments in the sub-Saharan African region, like Rwanda, Brazzaville, and so on, which is might be important for the continent.
Yeah, I mean, tennis in Africa has always been strong from a junior level. It's always been that transition period into the professional circuit that's been difficult. But, you know, every year we have so many strong juniors, top players in the world. And in the end, it's just very hard to financially break through because also you're not playing against the best in the world all the time. You don't maybe have the funds to travel so far all the time. So I think the more tournaments there is, the more opportunities there will be for more players from Africa in generally. And of course, that's where I'm from. That's where my heart is from. So for me, it's amazing. And I think for everybody able to compete in them, it's amazing.
Finally, what can we expect from tomorrow's final? Do you have any preferences in terms of your opponent for tomorrow?
Absolutely not. I think it's going to be a tough match. I actually have no idea who's going to win. So we'll have to see. I know I'm going to just prepare my best and come physically and mentally as ready as I can to fight in a final. Final is always a lot of, you know, good emotions and pressure. And it's a nice feeling. So I'm just going to do the best to come prepared.
Perfect. Thanks a lot. Have a good rest. See you tomorrow.
Thank you.
Ich habe es gerade gesagt, fulminante Verletzungshistorie. Gerade so Handgelenksgeschichten. Die sind ja gerne mal nicht nur Stolpersteine, sondern die bringen gerne eine Karriere komplett ins Wanken. Sebastian Korda zum Beispiel kann gerade im Moment davon ein Lied singen. Der versuchte gerade wieder an die Weltspitze Anschluss zu schaffen, nachdem er bei den Australian Open damals das Viertelfinale erreicht hatte, danach mit Handgelenksproblemen ausgefallen war. Wir haben diverse Beispiele, Dominic Thiem zum Beispiel auch. Ja. Bei Lloyd Harris ist es ja auch nochmal so eine Geschichte, auch der war mit Handgelenksproblemen raus und der hat schon einige Verletzungen in seiner Karriere mitgemacht.
Ja, ich weiß, ich glaube, es waren nicht nur Handgelenks, es waren sogar wahrscheinlich noch ein paar mehr Geschichten, die er da hatte. War ja schon mal knapp an den Top 30 dran. Also ja, glaube ich, so das größte südafrikanische Tennis-Talent, zumindest auf männlicher Seite, was es da in den letzten Jahren irgendwie gab. Und ja, ist natürlich schade, dass er da immer wieder ausgebremst wurde. Man hat gesehen, zu was er fähig ist. Also wie gesagt, gerade auf diesen langsamen Courts, dann musste ja wirklich stabil sein, musste wirklich konstant sein. Und das hat sich am Ende dann hier auch durchgesetzt in dieser zweiten Woche. Für ihn war ja in der ersten Woche, glaube ich, nicht am Start. Und dementsprechend hat er schon gezeigt, welche tennistechnischen Fähigkeiten er doch weiterhin hat, wenn er eben auch gesund ist. Und der hat sich da, glaube ich, richtig wohlgefühlt, hat das zweite Mal dort eben gespielt. Und er hat es ja im Interview gesagt, für ihn ist das jetzt im Endeffekt eine neue Karriere, ne? Ist ein neuer Anfang. Er versucht gar nicht mehr darüber nachzudenken, was früher mal war, ne? Weil dann kommst du ja auch manchmal so ein bisschen ins Zweifeln und sagst, ah, jetzt war ich schon mal knapp an den Top 30 dran, war wirklich da bei den ganz Großen da schon mit dabei und jetzt fängst du da wieder an, von hinten das Ganze aufzubauen, musst wieder über die Futures, über die Challengers gehen und so weiter. Und er hat gesagt, okay, hat er einfach wirklich einen Strich gemacht und fängt da jetzt nochmal von vorne an. Und ja, ich glaube, es ist ein Spieler, der rein von dem Talent, das hat er bewiesen, da vorne irgendwo rein kann. Das steht und fällt schlichtweg einfach damit, ob er gesund bleibt.
2022 hatte er eine Handgelenks-OP, hatte damals gesagt, ich bin von einem Ort, wo ich keine Lebensqualität hatte, zu einem Ort mit wirklich Lebensqualität gekommen, nachdem diese Handgelenksverletzung war. Dann hatte er einen Bandscheibenvorfall, musste sich dann auch am unteren Rücken operieren. Also das ist ja nicht irgendwie eine Zerrung oder so, oder dass er mal einen Bänderriss oder so hatte. Das sind ja wirklich, wirklich, gerade für einen Tennisspieler, unglaublich wichtige Körperteile, Rücken und Handgelenk. Und dass man dann wirklich noch die Motivation hat zu sagen, okay, ich versuch's wieder, ich mach's wieder. Und Lloyd Harris kann man gut zugucken. Ich bin jetzt kein Fan von Lloyd Harris, aber ich mag, wie er spielt. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt hier, das ist das langweiligste Tennis oder so. Da kann man echt nur die Daumen drücken, dass er halbwegs gesund bleibt, einfach mal über 1,5, 2 Jahre. Weil ich glaube nach wie vor, dass er ein Spieler ist, der die Top 50 bereichern würde.
Genau, sehe ich genauso. Und wie gesagt, eigentlich hat er einen richtig starken Aufschlag, der auf einem Court, genau, wie erwähnt, in Tenerife eigentlich verpufft. Ne? Also trotzdem hat er seine Asse geschlagen.
Bleibt einfach im Boden stecken.
Ja, bleibt stehen. Ja. Und sich dann trotzdem eben da durchzusetzen, das zeigt ja schon die Klasse. Und schauen wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, er muss einfach körperlich fit bleiben und dann kann man das eigentlich nur wirklich beurteilen. Sonst ist das eines von, ja, leider teilweise doch auch vielen Karrieren, die man nicht wirklich zu Ende denken und bringen konnte, weil sie eben immer wieder gestört waren durch irgendwelche Verletzungen.
Ne? Genau. Er hat das Turnier gewonnen, Lloyd Harris, im Finale dann gegen Alejandro Moro Cañas. Und das kleine Siegerinterview mit Lloyd Harris, das hören wir jetzt hier auch.
Lloyd, congratulations, champion here in Tenerife. Another big fight. What was the key to success in this match today?
Just a big, big battle. Like you said, it was a very long match, even for two sets. But in the end, again, I played two fantastic games to break in each set. And I played all the big points well. And for me, that was the key all week. And I did the same today.
You spoke about interesting routines. Can you tell us a bit about it?
I don't want to give all my secrets away, but we were a little bit superstitious with restaurants we were going to, things we buy in the store after the restaurants and shirts and you name it. It was a lot of superstition and we stuck to the guns and stayed the same every day. And in the end, we're happy we did.
Very good. I know tennis never stops, but is there still some time for a celebration tonight?
We have a flight to catch at 6, so we need to go to the airport soon and travel on to the next tournament. But for sure, we will, you know, try and celebrate a little bit on the plane or after and take it easy tomorrow and really soak in the win before we go on to the next mindset.
So finally, how will the schedule look like for you?
I'm playing in Lille next week and then I have a week off at home. I get the family to come, so it will be very nice to see everybody coming from South Africa. And then I play actually 2 weeks in Fujairah, a small 50k challengers in Fujairah. And then we'll have to see after that.
Perfect. Thanks a lot and safe travels.
Thank you very much. Thank you.
Okay, we go to the backdrop.
Yep.
Also, Lloyd Harris ist der Sieger des zweiten Tenerife Challengers. Zwei Wochen, die durchaus gut waren, vor allen Dingen gutes Wetter waren, und da kann man die Koblenz-Grippe dann tatsächlich so ein kleines bisschen auskurieren am besten. Wo geht's für dich jetzt hin? Was ist das Nächste, was du anpeilst?
Ja, ich kuriere jetzt tatsächlich aus. Ich kuriere jetzt erstmal aus auf der Nachbarinsel und bleib hier noch bis zum Wochenende. Und dann, ja, müssen wir mal ein bisschen weiterschauen. Ich habe, es gibt ja also im Moment in Europa ja einiges indoormäßig, was noch unterwegs ist. Ich habe jetzt tatsächlich noch keine festen Pläne. Es geht dann aber, glaube ich, habe ich auch festgestellt, relativ schnell. Ne? Also wenn man dann überlegt,
mit den Sandplätzen
schon. Irgendwann schwappt die ATP-Welle dann tatsächlich auch nochmal nach Deutschland, nach München und so. Das geht dann doch relativ ratzfatz. Man merkt es dann, wenn der Februar, der immer etwas langatmig ist, finde ich, in Deutschland nicht nur wettertechnisch, dann mal um ist, dann geht es dann richtig los. Und mal schauen. Dann sind natürlich auch noch die ein oder anderen Challenger, die dann auch nochmal in Spanien stattfinden. Und da werde ich mich dann bestimmt irgendwo nochmal wiederfinden, da bin ich ziemlich sicher.
Und dann wird es auch eine neue Challenger-Corner geben hier von Chip and Charge, Powerball Chip and Charge. Und wenn ihr das Challenger-Geschehen insgesamt verfolgen wollt, dann solltet ihr TennisTourTalk.com in euren Bookmarks haben. Das war es nämlich mit der neuen Ausgabe dieser Challenger-Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und folgt Instagram, Blue Sky und auch Twitter von TennisTourTalk.com. Wir sind da nicht mehr mit Chip and Charge, aber folgt uns auf jeden Fall auf allen möglichen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.